Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Morgen, Tobi.
Morgen, Tobi.
Morgen, Phil.
Aloha zusammen. Wie jedet euch an diesem, ja, wie ist es eigentlich, das Wetter? Ich bin im Studio unten und sehe gar nicht, wie das Wetter ist. Ich glaube, es ist bedeckt regnerischer Herbstmorgen. Wie sieht's bei euch aus?
So wie es im November sein sollte, oder?
Ja, so dass man
es
eigentlich...
Es ist so kalt.
Geht's dann los, dass man nicht mehr rausgehen will?
Nee. Und besonders, ich bin ja so ein begnadeter und begeisterter Fahrradfahrer, der überall sich auf den Drahtesel schwingt.
Begnadet
ich
auch.
Ich will so langsam kalt... Naja, so begnadet nicht, aber begeistert vor allem. Das wird kalt so langsam. Demnächst packe ich die Handschuhe aus.
Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich gucke hier aus dem Fenster, die Sonne scheint. Es hat laut Thermometer 15 Grad bei mir auf der Terrasse.
Was?
Wunderbar.
Ja, bist du sicher, dass du nicht auf eine Fototapete schaust?
Nee, ganz sicher. Wir hatten diese Woche schon Frost, aber seit Freitagmittag ist es doch wieder sehr, sehr mild geworden und hatten gestern sogar 19 Grad.
Also mild war es bei uns auch gestern.
Ja, doch, bei mir auch.
Aber jetzt ist hier 9 Grad und Regen. Also das ist nicht so nice. Aber lassen wir nicht zu viel über das Wetter reden. Wir könnten mal kurz reden über die letzte Episode. Das machen wir nicht so oft. Aber ab und zu sagen wir Sachen, die nicht 100% korrekt sind. Aber die stellen wir ja dann richtig in der jeweils folgenden Episode. Das wäre jetzt diese, ne, Tobi?
Ja, genau. Mir ist da ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Und zwar hatte ich im Zusammenhang mit Marcin Gua, der als Neo-Fahrer vorgestellt wurde, da schon verkündet, dass Tom Dillmann, im letzten Jahr noch Stammfahrer bei Neo, als offizieller Ersatzfahrer vorgestellt wurde. Das ist leider so nicht richtig gewesen. Das ist zwar in Valencia als Gerücht durchs Media Center gegangen, aber offiziell ist daran noch gar nichts. Und ja, nur kurz an dieser Stelle zur Korrektur.
Naja, klar. Kann man das besser einordnen? Apropos einordnen. Am liebsten politische Themen einordnen tut unser Tobi W. Unser Tobi B. Ne? Stimmt's, Tobi? Politische Themen? Stehst du drauf?
Voll.
Ja? Was hältst du von den Veranstaltungen in Chile aktuell?
Ach oje, was halte ich davon?
Na gut, das stimmt, das dauert mir jetzt viel zu lange. Aber was passiert da gerade? Was passiert da gerade und was hat das mit uns in Anführungszeichen der Formel E zu tun?
Ja, es passieren, ähnlich wie es damals in Hongkong schon passiert ist, riesengroße Massenproteste mit Millionen Leuten, die auf die Straßen gegangen sind in den letzten 2 bis 3 Wochen. Es hat angefangen als Protest gegen die Erhöhung von den Tarifen des öffentlichen Personennahverkehrs und ist irgendwie übergeschwappt in eine riesengroße Demonstrationswelle gegen allgemeine soziale Ungerechtigkeit im Land. Und auch wenn in der Regierung einzelne Kabinettsmitglieder ausgetauscht wurden und Sozialpakete auf den Weg gebracht wurden, es hat noch eine ganze Menge weiter rumort in Chile und so lange rumort, bei so großen Auseinandersetzungen mit dem Militär, was zwischenzeitlich auf die Straße gerufen wurde, das ist inzwischen wieder zurück, dann mit der Polizei, es gab tausende Verletzte bei den Demonstrationen und das hat so ein Ausmaß angenommen, dass der Klimagipfel, der ja eigentlich für Anfang Dezember angesetzt wurde, in Santiago abgesagt werden musste, der findet jetzt in Madrid statt und das stellt uns natürlich als Formel-E-Fans die Frage, was passiert mit dem Formel-E-Rennen, was nicht im Dezember, sondern im Januar hätte stattfinden sollen. Da schwebt ein relativ großes Fragezeichen drüber, würde ich jetzt einfach mal so da reininterpretieren. Es findet zwar auch das Finalspiel der Copa Libertadores oder sowas, Libertadores. Ach, es tut mir so leid für alle, die irgendwie Lateinamerikaner sind. Das ist so die Champions League quasi für Südamerika. Das Finalspiel findet da am 23. November statt, anders als eben der Klimagipfel Anfang Dezember. Aber irgendwie scheint es so, als wäre die Zukunft der Formel E in Chile zumindest für 2020 offen. Gerade wenn man sich Hongkong zurückruft in das Vordergedächtnis, wo es ja auch riesengroße Proteste gab. Zwar aus anderen Gründen, aber so große Proteste eben, dass das Rennen abgesagt wurde und im finalen Kalender durch Marrakesch ersetzt wurde. Mhm. Was Ähnliches könnte jetzt dem Santiago E-Prix bevorstehen. Die Teams wurden zwar informiert, dass momentan das Rennen noch auf Kurs sei und dass man sich momentan keine Sorgen machen muss. Ich würde das mit ein bisschen Vorsicht genießen. Natürlich hoffen wir alle auf das Beste. Aber ganz im Ernst, Santiago, ich würde es verstehen, weil Chile hat gerade bessere Sachen zu tun, als sich über Formel-E-Rennen Gedanken zu machen. Mhm. Das ist halt nur so eine unwichtige, also Sport, ne? Die schönste Nebensache der Welt. Ist ganz unwichtig, ob da jetzt ein Formel-E-Rennen stattfindet oder nicht. Chile hat gerade Besseres zu tun. Und es wäre verständlich, wenn entweder die Formel E sagt, wir fahren dort nicht, das ist uns so unsicher. Oder, so wie es ja in Hongkong der Fall war, das von Regierungsseite auskommt. Das passt uns gerade gar nicht in den Kram, dass wir noch in der Innenstadt von Santiago große Proteste zusammen mit dem Formel-E-Rennen abmischen müssen. Das bedeutet, ich würde zumindest persönlich ein Fragezeichen hinter Santiago de Chile schreiben. Mal sehen, ich werde gerne davon überrascht und überzeugt, dass das Rennen doch stattfindet. Das wäre nämlich sehr schön, gerade weil für den Spannungsbogen in der Formel E das relativ gut wäre. Wir haben nämlich jetzt schon eine 8-wöchige Pause nach dem Diriyah-E-Prix. Der findet ja statt in etwas weniger als 3 Wochen, am 22. und 23. November. Dann wäre eben Mitte Januar der Chile-E-Prix angesetzt worden. Falls der nicht stattfinden sollte, könnte man sich entweder nach einem Ersatzrennen umgucken. Potenziell kommt in Südamerika immer Punta del Este in Uruguay ins Spiel. Die sind in den ersten 2 Jahren Standard im Formel-E-Rennkalender gewesen, dann ein Jahr draußen, dann planmäßig auch fürs 4. Jahr draußen gewesen. Dann wurde allerdings der E-Prix in Sao Paulo abgesagt. Da sollten wir ja auch mal fahren vor einiger Zeit und sollen auch demnächst wieder fahren. Mal schauen, wie das so aussieht. Aber Punta del Este ist seit diesem Ersatzrennen für Sao Paulo eigentlich immer ein ganz beliebter Kandidat für, ja, wenn was in Lateinamerika nicht passt, dann fahren wir halt nach Uruguay. Ich würde inzwischen allerdings sagen, dass es ein bisschen knapp ist für die ganze Logistikbranche der Formel E, da noch ein Rennen in Uruguay zu organisieren. Denn als Sao Paulo abgesagt wurde, hatten sie halt 3 Monate Zeit. Das ist ungefähr so jetzt. Also die Logistiker müssten in den nächsten 1 bis 2 Wochen, ich würde sagen, auf jeden Fall vor Diriyah wissen, wo die Autos hingehen. Entweder gehen sie nach Santiago oder nach Uruguay. Und wenn es nicht feststeht in der nächsten Zeit, tja, dann steht eigentlich nur eine komplette Absage von dem Renntermin im Raum. Dann wäre das nächste Rennen am 15. Februar Mexiko und das wären dann unfassbare 12 Wochen Pause im Kalender nach Saudi-Arabien.
Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie wahrscheinlich haltet ihr eine Komplettabsage?
Tobi?
Also 1 total unwahrscheinlich, 10 höchstwahrscheinlich.
Also die Absage des Rennens in Santiago würde ich sagen im Moment bei 75% und die Chance, dass Punta del Este noch reinkommt, vielleicht 10%.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 75%.
Entschuldigung, ja.
7,5.
So ungefähr, ja.
Haben wir schon verstanden, kein Problem.
Ja, ich würde auch etwa so hintendieren, ich würde Punta del Este noch weniger Chancen geben, vielleicht so 5% und dass das vielleicht so 60% bei Santiago. Mhm. Es ist halt ganz viel ungewiss. Das ist alles Spekulatius, ob das Rennen jetzt stattfindet oder nicht. Wenn wir uns an die offizielle Aussage halten, dann gibt es keine offizielle Aussage und dann findet das Rennen eben statt.
Ja, solange aber keiner sagt, es passiert nicht, passiert's.
Ja, genau, weil jemand hat mal gesagt, dass es passiert. Ja. So im Kalender steht es offiziell und es gibt kein offizielles Wort dazu. Also findet das Rennen wohl statt.
Ja, ist ja auch nicht so, als wäre das so einfach zu machen oder nicht zu machen. Und so also komplett konsequenzenlos geht das natürlich dann auch nicht vonstatten. Ne? Da ist die Planung, da hängen Kosten dran, da hängen Leute dran. Da sind Locations gebucht, da sind hier, keine Ahnung, mit den Behörden Dinge wegen Straßensperren und bla und bla und bla. Also ist ja viel schon gelaufen, damit dieser E-Prix stattfinden kann. Das überlegt man sich sicherlich gut, ob man den fallen lässt. Und wenn, dann wird man ihn sicherlich zu einem Zeitpunkt fallen lassen, wo man noch eine sinnvolle Alternative irgendwie zustande bekommt. Wahrscheinlich sprechen sie ohnehin schon seit Wochen drüber.
Ganz sicher, ja. Na, die Formel E beobachtet die Situation eben, ganz genauso wie wir das tun. Die Formel E ist laut Medienberichten sich nicht sicher, aber ja, das englische Wort ist confident, also ja, guter Dinge, zuversichtlich guter Dinge, dass das Santiago-Rennen doch noch stattfinden kann. Wir müssen es einfach abwarten. Wie gesagt, Chile hat gerade Besseres zu tun eigentlich, als sich um Sportevents zu kümmern. Tja, mal abwarten.
Mal abwarten. Sprechen wir über andere Dinge. Tobi Wehchen ist ja für uns in Valencia gewesen und hat dort viel gesehen und viel gehört und unter anderem mit Malte Hunecke gesprochen, dem Porsche-Technikchef, über Probleme, von denen sie eigentlich erwartet haben, dass sie haben würden und dass sie keine Probleme hatten, die sie nicht erwartet hätten. Ungefähr so, oder?
Ja, ungefähr so. Es ging da ganz allgemein drum, wie die Testfahrten gelaufen sind und aus technischer Sicht, er ist ja, wie gesagt, Technikchef und ja, da das Fazit, das er da gezogen hat, dass man auf der technischen Seite auf jeden Fall zufrieden war, dass man quasi fast das gesamte geplante Programm hat abspulen können. Was natürlich so einen kleinen negativen Effekt hatte, war die Tatsache, dass sowohl Neil Jani als auch André Lotterer am Dienstagnachmittag beziehungsweise am Mittwochmorgen einmal das Auto geschrottet haben und dann, ich sag mal, die Reparaturen etwas länger gedauert haben. Das hat das Ganze ein bisschen was aus dem Tritt gebracht. Lotterer musste dann auch die Rennsimulation am Mittwochnachmittag aussetzen. Er war da der einzige Fahrer, der gar nicht teilnehmen konnte. Also die Rennsimulation tatsächlich nur mit 23 statt 24 Teilnehmern. War allerdings kein großes Problem. Da wurde ja unter anderem die Energiereduktion getestet bei einer Safety-Car-Phase oder Full Course Yellow. Und da sagte mir Malte Hunecke, dass das eigentlich überhaupt kein großes Problem für den Fahrer sei, sondern eher auf der Software- und auf der Boxenseite für Anpassungsaufwand bedarf. Der Fahrer kriegt dann nur mitgeteilt, was sein neues Target ist, also wie viel Energie er nach der Reduktion jetzt pro Runde zur Verfügung hat und muss seinen Fahrstil darauf anpassen. Ja. Das Einzige, was tatsächlich da so ein bisschen gefehlt hat, war natürlich für André Lotterer die Möglichkeit, im Porsche dann auch tatsächlich mal im engen Verkehr fahren zu können. Das ist ja was es bei den Testfahrten nicht gibt, dass man die Möglichkeit hat, auch mal im Feld zu fahren, gucken, wie sich das Auto dann im Windschatten oder so verhält, wenn möglicherweise die Kühlung beeinträchtigt ist, ja, dadurch, dass man nicht die ganze Zeit in der Clean Air, also in der sauberen Luft fahren kann. Das ist was ein bisschen bei den privaten Testfahrten abgeht. Klar, da testet jeder Hersteller mit nur einem Auto auf einer Strecke. Und auch bei den Testfahrten an und für sich, da wird ja eher selten der Fall sein, dass tatsächlich mal 5, 6 Fahrer in einem Pulk zusammenliegen, so wie wir das dann aber nachher im Rennen haben werden. Hoffentlich haben werden, sage ich an dieser Stelle mal, weil das ist ja auch was die Formel E-Rennen ziemlich ausmacht, dass es enge Kämpfe gibt, die Fahrzeuge in den Rennen nah beieinander liegen und es da doch die ein oder andere spannende, interessante Situation mit Scharmützeln entsteht.
Schönes Wort.
Genau. So, wie gesagt, das war das Negative, sage ich mal, angesprochen auf die Tatsache, dass man von den Rundenzeiten her nicht ganz vorne an der Spitze ist, sagte er mir, dass sie das auch überhaupt nicht erwartet hatten. Ja, wörtlich sagte er, es wäre ja verrückt, wenn wir auftauchen und schneller sind als alle anderen, dann hätten die ja jahrelang was verkehrt gemacht. Porsche ist ja tatsächlich der einzige 100%ige Neueinsteiger in dieser Saison. Mercedes ist zwar auch erstmals mit einem Werksteam dabei, aber die Truppe hat ja in der vergangenen Saison schon unter dem Namen HWR Race Lab mit Venturi-Antrieb gewisse Erfahrungen sammeln können. Von daher, wie gesagt, Porsche ganz neu auf der Bühne. Sie haben aber die Daten schon sehr intensiv analysiert, die sie beim Test gesammelt haben. Das heißt, sie wissen, wo sie schnell sind und wo sie noch nachlegen müssen, weil die anderen schneller sind. Ja, und gerade wenn's auf eine schnelle Runde geht, da muss man natürlich auch mal alles zusammenbekommen, sagt er mir. Und das wäre halt bei ihnen noch nicht so der Fall gewesen, wie das dann hoffentlich in Diria der Fall sein soll. Ich habe dann auch noch mit ihm über den Bereich Software gesprochen. Da hat man nicht alles geschafft, was sie gerne gemacht hätten. Da sagt er mir aber auch, dass die Ingenieure da immer wieder auf neue Ideen kommen, was man denn machen könnte, was man ausprobieren könnte. Und da hat man dann schnell eine ganz, ganz lange Liste zusammen. Und es waren zwar 3 Tage auf den Strecken, also insgesamt 6 Einheiten, 3 Stunden. Aber auch da war dann irgendwann die Zeit zu knapp, um wirklich alles testen zu können. Was positiv sein dürfte, ist, dass Porsche auch nach den Valencia-Tests noch den einen oder anderen privaten Test hat durchführen können. Von den Testtagen stand ihnen auf jeden Fall noch Zeit zur Verfügung. Und auch da hat man möglicherweise in Bezug auf die Software ein paar Sachen noch erledigen können. So. Mhm. Das war es im Groben und Ganzen.
Ja, das klingt doch nach einer relativ realistischen Einschätzung. Ich meine, es wäre ja verrückt, wenn wir kommen und schneller werden als alle anderen. Das hat sich BMW letztes Jahr wahrscheinlich auch gedacht und sich über sich selber gewundert. Wie genau das zustande gekommen ist, weiß man ja immer noch nicht so richtig. Aber so ganz nachhaltig ist es ja nicht gewesen. Ne? Da ist doch schön, wenn man irgendwo mittig unterwegs ist und seinen eigenen Erwartungen gerecht wird, aber auch nicht gleich so sich selbst überschätzend in der Saison startet und dann vielleicht eher in der Saison sich aufbauen und verbessern kann und dann am Ende ganz gut dasteht. Also ich finde, das ist ein sehr solider Standpunkt, den sie da haben. Muss man natürlich immer überlegen, wie viel Marketing-Sprech ist jetzt da dabei, ne? Wie unzufrieden ist man hinter dem Vorhang, sage ich mal. Das werden sie nach vorne wahrscheinlich nicht so rausblicken lassen, weil sie einfach dafür auch zu professionell und zu erfahren sind. Aber keine Ahnung, für mich liest sich das alles sehr, sehr, sehr solide und sehr entspannt, ne? Klar, so dieses, ja, wir wissen, wo wir besser werden müssen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man immer sagt, wenn man in so einer Situation ist oder Position ist. Denn es wäre ja ein Armutszeugnis, wüsste man nicht, was man verändern muss, damit man besser würde. Das würde ja, dann lecken die anderen gleich Blut, da bist du schon raus aus dem System. Das willst du natürlich auch nicht erreichen. Ja, keine Ahnung, aber ich fand es ganz sympathisch, was der Herr Hunicke da von sich gegeben hat und glaube, dass das auch ganz gut passt zu dem Bild, das man von Porsche so hat. Ne? Sie sind doch in allererster Linie, glaube ich, sind sie erstmal professionell, ne?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja, Tobi Bierchen, ich hab gelesen, dass jetzt gerade eine relativ langjährige Partnerschaft in der Formel E zu Ende geht und zwar die von Mahindra und Campos.
So sieht's aus.
Kannst du uns da ein bisschen erleuchten zu dem Thema?
Ich kann es zumindest mal versuchen. Ja, bei Mahindra waren, falls jemand regelmäßig Formel E guckt, auffällig viele Spanier immer dabei. Sowohl in der Garage als auch überhaupt im ganzen Umfeld des Teams. Da waren immer sehr viele Spanier. Obwohl Mahindra doch eigentlich das große indische Team mit Sitz in Großbritannien ist. Das war ein Grund, dass da viele Spanier waren.
Schön, schön formuliert. Das große indische Team mit Sitz in Großbritannien. Und eine Garage voller Spanier. Das ist Mahindra.
Das war Mahindra in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren. Dem wird jetzt, also doch, dem wird immer noch so sein. Nur in einer anderen Kapazität. Aha. Der Grund, dass so viele Spanier in der Garage vom indischen Team aus Großbritannien waren, ist, dass Mahindra eine Partnerschaft mit Campos Racing hatte. Das ist ein Team aus der Formel 3, die war nochmal in der Formel 2. Campos ist, glaube ich, ein Name, der ist relativ präsent, wenn man Juniorenserien schaut und nicht nur eben die großen Formel 1 DTM Indycar-Serien. Campos Racing ist so eine klassische Talentschmiede eigentlich gewesen. Und Campos Racing hat eben auch Mechaniker und Ingenieure zur Verfügung gestellt für Mahindra und NIO. Das Ganze über einen Ableger von Campos Racing, der nennt sich QEV Technologies. Und die sind eben bei Mahindra und auch bei NIO von der Partie gewesen. Und das Problem an der Partnerschaft bei Mahindra und Campos ist eben gewesen, dass, wie Dilbert Gill, der Teamchef, das schön ausdrückt, sie war konstant inkonstant, weil einfach Mahindra und Campos an zwei verschiedenen Orten operiert haben. Einmal Mahindra in Großbritannien in Banbury und dann Campos bzw. QEV aus Barcelona. Und einfach bei dem Transfer von Informationen zwischen Ort A und Ort B, da ist eine ganze Menge verloren gegangen und viel Potenzial auf der Strecke geblieben. Und davon hat Mahindra, ich habe das Gefühl, davon redet Mahindra sehr viel vor dieser Saison, dass sie in der Vergangenheit ihr Potenzial nicht in Gänze ausgeschöpft haben und dass sie das davon getrennt hat, in der letzten Saison deutlich besser abzuschneiden. Es wäre mehr möglich gewesen, aber sie haben das Potenzial nicht genutzt. Und um dieses Potenzial besser zu nutzen, hat Mahindra sich im Sommer entschieden, die Partnerschaft mit Campos aufzulösen. Einige ehemalige Campos-Mitarbeiter bzw. QEV-Mitarbeiter einzukaufen und die bei sich selbst anzustellen. Das bedeutet, bei Mahindra läuft jetzt nicht mehr alles über Campos, die Renneinsätze als zugeschalteter Partner an der Strecke geleitet haben, sondern fortan wird alles unter einem Dach von Mahindra gesteuert. Die haben sich auch einen neuen Workshop gekauft, der ist jetzt in der Nähe von Oxford, auch in Großbritannien. Dabei sind die erst vor einem Jahr nach Banbury gezogen, aber jetzt brauchen sie halt deutlich mehr Platz. Bisher waren es laut einem Bericht von Motorsport.com jedenfalls einfach nur 18 Mitarbeiter, die Mahindra angestellt hatte und Dutzende weitere halt Eingekaufte von Campos und QEV. Jetzt sind es mehr als 50 Mahindra-Mitarbeiter. Die Hoffnung ist eben, dass dadurch die Effizienz beim Arbeiten gesteigert werden kann. Und Mahindra wird in Saison 6, die ja jetzt in 3 Wochen beginnt, erstmals, vielleicht nicht erstmals, aber als klar definiertes, alles unter einem Dach Werksteam an den Start gehen und sich eben nicht die Dienstleistungen von außerhalb einkaufen.
Dann hoffen wir mal, dass das den gewünschten Effekt hat, ne? Das muss ich ja dann auch erstmal herausstellen.
Das muss ich dann auch erstmal herausstellen, ja.
Was haben wir noch auf dem Zettel, Freunde? Wir haben noch das Thema Traktionskontrolle. Das ist ja eigentlich gar nicht so, als wäre das was total Neues, denn wir wissen ja, Fahrhilfen sind in der Formel E eigentlich seit Ewigkeiten verboten. Aber anscheinend ist es so, vor allem in der letzten Saison ist es wohl sehr so gewesen, dass die Teams im technischen Reglement immer wieder Schlupflöcher gefunden haben, um trotzdem dafür zu sorgen, dass bei zu viel Strom auf dem Pedal dennoch die Antriebsachse nicht durchdreht, beziehungsweise die Reifen nicht durchdrehen. Und da will jetzt die FIA irgendwie enger drauf schauen und strenger drauf schauen und das Ganze stärker kontrollieren und dafür sorgen, dass die Fahrer nicht die Möglichkeit haben, sich von einer Traktionskontrolle beim Fahren unterstützen zu lassen. Aber wie, liebe Freunde, soll das jetzt funktionieren?
Das soll funktionieren mit einem speziellen Korridor, in Anführungszeichen, in dem der Input auf dem Strompedal zusammenhängt mit dem Abrufen, mit der abgerufenen Leistung aus dem Motor. Ich habe die Traktionskontrollensache noch nie verstanden, weil eigentlich ist das genau das doch Traktionskontrolle, oder? Man drückt aufs Gas, vielleicht ein bisschen zu viel, und das Auto reguliert über Software nach, dass halt nicht ganz so viel Leistung abgerufen wird, wie man eigentlich eingibt mit seinem Strompedal.
Genau.
Anscheinend gab es aber in den letzten Jahren irgendein Schlupfloch in den Regularien. Wenn ich das wissen würde, dann wäre ich wahrscheinlich deutlich besser bezahlt, wie das geht.
Also ich glaube ja, es ist ja prinzipiell ist es ja erstmal so, jede Stellung deines, ich nenne es auch mal Strompedals, gibt eine gewisse Menge Leistung ab, die aus deinem Akku auf den Antrieb kommt. Ja, also irgendwie so 5% oder 5 Grad sind gleich X kW-Leistung und 10 Grad sind gleich Y-kW-Leistung und so weiter und dann dazwischen halt eben analog steigend oder fallend, je nachdem, wie viel Strom ich jetzt abrufe oder nicht. Ja, da hast du irgendwie so eine Kennlinie, die eben den Zusammenhang zwischen Pedalstellung und dem Output an Strom irgendwie festlegt. Und das Thema Traktionskontrolle kommt erst dann eigentlich, wenn die Räder Schlupf entwickeln und die Software merkt, dass die Räder Schlupf entwickeln. Und obwohl ich eigentlich jetzt 200 kW abrufe aufgrund meiner Pedalstellung, ist die Software so schlau und sagt, ja, egal was du mit deinem Pedal machst, ich mache nur so viel Strom, dass die Räder nicht mehr durchdrehen. Das ist Traktionskontrolle. Und da hat es offensichtlich irgendwie Möglichkeiten gegeben, obwohl das nicht erlaubt ist, das über Software regeln zu lassen, sich da irgendwie so reinzufuchsen, dass man der Software das mitgeben kann, dass wenn Schlupf, dann Leistungsrücknahme sozusagen.
Okay.
Und jetzt.
Und jetzt mit den neuen Regeln ist eben dieser Spielraum, in dem ab wann die Traktionskontrolle einsetzt, deutlich verkleinert worden. Macht das Sinn, wenn man das so ausdrückt? Ja, ne? Also das Auto darf nicht mehr so viel nachregulieren, wenn Schlupf. Und das bedeutet, dass es einen ganz bestimmten, es ist eben als Korridor bezeichnet wurde. Und in diesem Korridor, der wohl sehr, sehr eng angelegt ist, darf das Auto nachkorrigieren, wenn Schlupf. Und der wird wohl so eng sein, dass es eigentlich die Pedalstellung ist.
Ja, ich glaube, sie werden es vor allem deshalb eng machen, damit alle Autos sich ähnlich verhalten. Denn ansonsten hat man da natürlich sehr viel Spielraum, ne? Wie stark jetzt ein Auto reguliert oder nicht. Kann man sich vorstellen, wie in einer Rennsimulation an der Konsole oder an der PC richtig. Oder sowas, ne, wo man dann sagen kann, ich will viel Fahrhilfe oder ich will nicht so viel Fahrhilfe. Das ist ja eigentlich auch nur, da simuliert die Software das Fahren und im echten Auto ist die Software keine andere, nur dass sie halt einen tatsächlichen physikalischen Effekt erzeugt am Ende, ne. Ich glaube, hier ist es halt, vor allem ist die Neuerung, dass es halt stärker überwacht wird. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen auch, glaube ich, über diese neuen Antennen gesprochen, an den Fahrzeugen, die dafür sorgen sollen, dass mehr Daten, also Live-Daten aus den Fahrzeugen an die FIA gesendet werden. Nicht an die Teams, sondern tatsächlich nur an die vor Ort befindlichen FIA-Menschen, die dafür zuständig sind, diese Dinge zu checken. Und die kriegen eben in Echtzeit von jedem Fahrzeug mit, was die Software macht und wollen eben jetzt auf diese Art und Weise auch überprüfen, ob da eine Traktionskontrolle in Betrieb ist, die sie oder eine Software so in Betrieb ist, wie sie nicht erlaubt ist, letzten Endes. Ne? Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen, denn da gehört schon einiges an Know-how dazu. In Elektrofahrzeugen ist das Ding mit der Software nochmal ein bisschen anders als auf der Verbrennerseite, wo die Software mit mechanischen Teilen Dinge macht und dadurch ist alles, das ist zwar alles sehr schnell für ein menschliches Gehirn, aber eigentlich ist das alles diese physikalischen Änderungen sind eigentlich lächerlich langsam im Vergleich zu dem, was Software mit einem Elektromotor machen kann, weil einfach da die Zeiten ganz anders sind und die Wege viel kürzer sind. Ich muss nicht was Mechanisches bewegen, sondern die Software sagt an oder aus und dann ist es an oder aus und es geht in Sekundenbruchteil. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob sie schaffen, da ihren offiziellen Fiat-Trojaner einzubauen, der dann Alarm schlägt, wenn irgendjemand zu viel Traktionskontrolle hat. Also das glaube ich, ist echt eine Herausforderung und das scheint auf den ersten Blick viel einfacher, als es wahrscheinlich tatsächlich ist. Also das finde ich tatsächlich sehr spannend, das Thema.
Kurz zum technischen Hintergrund. Die FIA möchte von den Teams eine Liste haben, wo für 16 verschiedene Pedalstände fest hinterlegt ist, wie viel Leistung aus der Batterie tatsächlich abgerufen wird. Mhm. Und über den neuen Transmitter, der auf der Fahrzeugnase sich befindet, wird der FIA in Echtzeit mitgeteilt, wie denn die Gaspedalstellung ist und wie viel Leistung tatsächlich aus der Batterie abgerufen wird. Damit sollte sich das Thema Traktionskontrolle erledigt haben, denn tatsächlich hat die FIA die beiden zueinander passenden Informationen und das wird mit dem abgeglichen, was die Teams vor der Saison einreichen. Da haben die Teams noch bis zum 15. November Zeit, das entsprechende Mapping vorzubereiten und dem der FIA mitzuteilen. Und ja, dann guckt die FIA quasi in Echtzeit drauf. So ist die Pedalstellung, so viel Energie geht aus der Batterie raus. Passt das Verhältnis zueinander, wie es in dieser Matrix angegeben ist? Und wenn nicht, dann wird es da mit Sicherheit eine Strafe geben.
Mhm. Aber ich meine, da entsteht ja eine Menge Daten, denn die Pedalstellung ist ja sehr variabel und weiß nicht, wie viele Milliarden unterschiedliche Stellungen pro Rennen dieses Pedal hat, wenn du mal von vorne bis hinten anguckst dann das Rennen. Ne? Also da kommen dann pro Auto ja eine Menge Daten zusammen und die müssen ja alle erstens übertragen, zweitens gespeichert und drittens verarbeitet werden und das ist sicherlich schon eine Herausforderung. Außer sie gehen her und sagen, ja, wir machen das irgendwie stichprobenartig bei jedem Team, gucken wir jetzt mal zweimal drauf oder so.
Also wie gesagt, soweit ich das verstanden habe, wird das dauerhaft überwacht und zwar anhand dieser 16 verschiedenen Stellungspunkte, die das Gaspedal hat und auf die Art und Weise überprüft die FIA das.
Gut, dann lassen wir das, dann lassen wir es mit dem Thema gut sein. Wir haben einen Punkt noch und zwar eine Angelegenheit in eigener Sache. Diejenigen, die eFormel.de lesen und auf andere Arten und Weisen konsumieren, haben es bestimmt schon mitbekommen. Und zwar sind wir jetzt bei Steady unterwegs. Und was Steady ist und was Steady macht, wozu das gut ist, da kann gerne einer der Tobis mal kurz ausholen, worum es bei dem Thema eigentlich geht.
Ich hole da sehr gerne aus.
Hol mal.
Steady ist so ähnlich wie das, was wir für unseren ePort mal bei Patreon gehabt haben. Nur dieses Mal eben nicht angelegt für ePort Plus oder wie auch immer man das nennen wollte, sondern für ganz eFormel.de. Wir sind ganz klar der Meinung, dass Informationen im Internet schnell und kostenlos zugänglich sein sollten. Schranken bringen irgendwie gar nichts. Jetzt verkneife ich mir mal jetzt den Diss in Richtung Motorsport Network. Und damit sei ja auch ausgesprochen. Aber ich finde, sowas funktioniert im Internet gar nicht. Deswegen eFormel.de bleibt kostenlos und unabhängig. Aber wenn du willst, dann kann man uns auf Steady jetzt trotzdem ganz freiwillig unterstützen. Das ist halt, wie gesagt, gar kein Zwang. Wer unterstützen möchte, der darf sehr gerne unterstützen. Und wer unterstützen kann, der darf auch sehr gerne unterstützen. Und wer nicht kann, der erzählt einfach einem Freund davon. Das ist eigentlich schon gut genug. Wir sind auf unserem Weg weiterhin ganz konsequent und unabhängig, aber professionalisieren uns halt in der letzten Zeit zunehmend. Und das braucht eben auch Ressourcen. Und ja, wie gesagt, wer möchte, der darf uns auf Steady sehr gern unterstützen. Der Link dazu steadyhq.com/eFormel.de also ohne Punkte, ohne Bindestriche, eFormel.de eigentlich. Als ein Wort.
Ich packe den Link in die Shownotes, damit es einfach ist für euch.
Das ist gut. Danke, danke, danke.
Ja, immer gerne. Wir danken, ne, für alle, die mitmachen.
Ganz genau. Und da kann man uns, wie gesagt, supporten, wer möchte, dazu beitragen, dass wir mehr Zeit für gründliche Recherchen kriegen, exklusive Stories. Wir wollen unsere Vor-Ort-Berichterstattung verbessern. Wir wollen unsere Webseite natürlich weiterentwickeln. Alle Produkte, die es irgendwie auf eFormel.de gibt, verbessern. Und naja, um die allgemeine Qualität von eFormel.de zu steigern, kannst du uns jetzt unterstützen auf Steady.
Nice. Click the link and go ahead. Apropos go ahead. Wir biegen ab in die Faktenecke und dann ist die Sendung schon wieder vorbei, ne? Aber nicht so schnell, schön eins nach dem anderen. Ich klicke erstmal und dann schauen wir mal, was Tobi für uns vorbereitet hat.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wenig überraschend ist Platz 1 der beste Startplatz, um zu gewinnen.
Nein.
In der Geschichte der Formel E waren 34,48% aller Sieger Polesitter. Das bedeutet, das unterstreicht eigentlich die Bedeutung vom Qualifying auf den engen Straßenkursen der Formel E. Hm. Platz 1 ist wirklich der beste Platz, um ein Rennen zu gewinnen. Also Startplatz 1 ist der beste Platz, um das Rennen später zu gewinnen. In der Geschichte der Formel E haben außerhalb der Top 10 nur zwei Fahrer einen E-Prix gewonnen.
Lucas Di Grassi?
Lucas Di Grassi?
Und wer noch?
Wann und wo? Ich frag mal so.
Das weiß ich nicht.
Es war also, beide Male Lucas di Grassi, Mexico City 2017 und das erste Rennen New York City 2018.
Okay. Das tut wie weh. Unser wandelndes Lexikon.
Beim ersten Mal von Startplatz 15 durch einen ganz frühen Fahrzeugwechsel und in New York 2018 von Startplatz 11.
Mhm. Guck an. Ja, sorry Tobi B., jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen, du warst noch gar nicht.
Ja, nee, fertig. Das war's ja schon.
Das war's ja schon. Ja, aber dennoch, ich meine, knapp 35%, das ist zwar jetzt schon viel, aber das könnte tatsächlich auch mehr sein. Wahrscheinlich gibt es Rennserien, wo es noch wichtiger ist, ganz, ganz, ganz vorne zu stehen, um das Rennen dann tatsächlich zu gewinnen, ne? Gibt ja eben, der Nachteil von den engen Straßenkursen ist ja, dass es enge Straßenkurse sind, aber der Vorteil ist ja, dass es die Formel E ist und wir trotzdem Überholmanöver sehen und deswegen sind es wahrscheinlich in Anführungszeichen nur 35% und nicht, keine Ahnung, 50 oder so, weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber könnte mir schon vorstellen, dass es tatsächlich noch eine höhere Zahl sein können, je nachdem, was für eine Rennserie man sich so anguckt. Aber die Einleitung von deinem Fakt der Woche hat mir gut gefallen. So, der erste Platz ist der beste Platz, um zu gewinnen.
Ja, das erinnert mich ein bisschen. Da dachte ich auch.
Was habe ich jetzt da gesagt? Aber das erinnert mich ein bisschen an einen Kollegen. Wir spielen öfter mal Tischkicker bei uns in der Firma. Ja, wir sind ja in der Softwarebutze, da muss man ja auch einen Tischkicker haben. Geht ja gar nicht. Und der hat dann guten Tag, hat ein super Spiel hingelegt und hat gesagt, jetzt habe ich es geschnallt. Das Wichtigste, um beim Kicker zu gewinnen, ist, dass man das Tor auch trifft. Und das hat er in dem Moment tatsächlich auch so gemeint, hat er erst hinterher gemerkt, dass das schon ein bisschen bedenklich ist, dass ihm das jetzt erst aufgefallen ist. Ne? Naja. Ja, aber das daran hat mich dein einleitender Satz erinnert gerade. Sehr amüsant.
Ja.
Kurzer Vergleich.
Auch das war's ja schon.
Kurzer Vergleich zu einer anderen Serie, wo oftmals drüber gemeckert wird, dass wenig überholt wird. In der Formel 1 Weltmeisterschaft haben in dieser Saison lediglich 28% der Rennen hat lediglich 28% der Rennen der Polesitter gewonnen.
Oh.
5 von 18.
Guck mal an.
Was aber daran lag, dass Ferrari so oft auf Pole stand und die Taktikabteilung bei Ferrari grandios arbeitet in dieser Saison.
Das hat man ja aber
seit jeher schon.
Hat man in der
langen Formel-E-Geschichte
hat man das ja schon oft gehört. Dafür sind sie ja berühmt.
Die lange Formel-E-Geschichte von Ferrari, meinst du?
Ja, Formel-1-Geschichte, verdammt. Um Gottes Willen. Dass mir das immer noch passiert, nach all den Jahren, nach 133 Episoden.
Ach, das kenne ich aber. Ich schreibe, wenn ich mal was über die Formel 1 tippe oder überhaupt etwas über irgendeinen Sebastian schreibe, dann schreibe ich immer Sebastian. Das ist einfach
Sebastian Vettel.
Sebastian Vettel, das habe ich schon so oft geschrieben, ich weiß auch gar nicht warum.
Ja, ich weiß warum.
Einfach Muskelgedächtnis.
Ja. Ja, könnte schlimmer sein.
Ja, gibt Schlimmeres als Sebastian Vettels.
Ja, genau. Ja, meine lieben Freunde.
Ich will nicht, dass schon wieder Ende ist.
Ja, ist aber, Tobi, was soll man machen?
Wir können über so viel noch reden, Phil.
Ja, ist das so?
Extreme E fährt in Saudi-Arabien, Alex Lynn vielleicht.
Über Extreme E kannst du mit mir nicht reden, mein Freund.
Ja, gut, okay.
Da gehe ich nicht mit. Es gibt da wenige Sachen, von denen ich genau überhaupt nicht überzeugt bin, aber Extreme E, das gehört ganz weit, ganz, ganz weit oben auf die Liste der Dinge, die ich für leider sehr nutzlos halte.
Aus der Reihe Dinge, die ich für sehr nutzvoll halte, sind unsere Teamvorstellungen, die jetzt wieder angelaufen sind.
Ja, Zeit
für jetzt. Alle neuen Formel-E-Fans, die ganz sicher auch den E-Pod bis zum Ende gehört haben heute.
Natürlich.
Die können sich gerne in den nächsten Tagen und Wochen vor Saudi-Arabien mal durch unsere Webseite klicken. Da geht es los am 31.10.2019 mit Teil 1 Porsche. Und in den nächsten Tagen kommen dann eben die nächsten Teams. NIO, Mercedes und dann arbeiten wir so langsam nach vorne. Richtig, richtig. Sehr lesenswert. Sehr lesenswert.
Ich lese das immer sehr gerne. Dann hat man auch, wenn die Saison dann startet, hat man immer ein gutes Gefühl, dass man alles gesehen, alles mal gehört, alles mal gelesen hat. Da findet man sich viel besser zurecht in dem ganzen Ding, wenn es wieder losgeht. Kann ich nur empfehlen.
Ja. Mit Fahrer- und Teamprofilen. Also das ist wirklich, wirklich sehr lesenswert und sehenswert. Guckt euch das an. Die große Teamvorstellungsrunde.
Machen Sie das.
Ja. In dem Sinne.
In dem Sinne. Verabschieden wir uns. Wir sehen uns, wir hören uns nochmal eine Woche vor Valencia mit dem Vor-Valencia-Bericht, oder? Wenn es noch 3 Wochen sind und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann sind wir da mit wieder.
Die Valencia-Vorschau,
guck. Genau, am
7. Die Valencia-Vorschau.
Die Valencia-Vorschau.
Scheiße, mit der Diria-Vorschau.
Genau, das machen wir. Und bis dahin, lest schön die Teamberichte, damit ihr dann nämlich, wenn wir drüber sprechen, wisst, worüber wir sprechen. Sonst fühlt ihr euch abgehängt. Und niemand will sich abgehängt fühlen. Wir sind raus für diese Woche, hören uns in 2 Wochen wieder. Macht Idiot. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.